Willkommen zu Busch Baby von Berlin nach Afrika. Dein Podcast, wenn es um Afrika geht. Ob Reiseinspirationen, Mindset oder individuelle Lebensgeschichten, die durch Afrika geprägt wurden. Wenn dich Afrikas Sonnenuntergänge nicht mehr loslassen, dich die Wildnis immer wieder in den Bann zieht, du das Meeresrauschen bei Kapstadt vermisst oder du Inspiration für deine erste Reise suchst, dann bist du bei Busch Baby genau richtig. Also lehn dich zurück, schnapp dir deinen Lieblingsdrink und genieße diese Folge. Schön, dass du hier bist. Hallihallo und herzlich willkommen zu Busch Baby. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, weil das für mich doch eine sehr besondere Folge wird. Es ist nämlich die erste Folge, die ich ja so ganz allein mit mir aufnehme. Das heißt, kein Interviewpartner hier zu Gast ist, sondern ich von meinen Erfahrungen erzähle und dabei insbesondere von meiner Ranger-Ausbildung oder Ausbildung zum Field Guide in Südafrika letzten Jahres, weil das immer wieder ja, Momente gibt, wo mich Leute online anschreiben, fragen, hey, wie war das? Wie bist du darauf gekommen? Erzähl mal, wie so ein Tag abläuft. Ich überlege, das auch zu machen. Und ja, dadurch, dass die Fragen oft sehr ähnlich waren und doch hin und wieder solche Anfragen reinkamen, dachte ich mir, nutze ich den Podcast und mache darüber halt auch eine Folge. Und ich hatte euch ja auch nochmal online gefragt, was wichtig ist, und das werde ich in dieser Folge alles beantworten. Seid also gespannt. Ja, und erfahrt, wie bin ich darauf gekommen, wann hat das alles angefangen? Wann hatte ich mich dazu entschieden, es wirklich zu tun, was Geiles vorzubereiten, und natürlich viel, viel spannender auch noch, wie läuft es eigentlich ab? Was lernt man in der Ausbildung? Wie sieht so ein typischer Tagesablauf aus? Ja, würde ich es wieder machen, und was mache ich eigentlich auch jetzt? Und ja, ich hoffe, ihr habt Lust drauf, habt ja den Moment Zeit mitgebracht, sitzt entspannt irgendwo und hört euch diese Folge an. Ich sitze hier auf jeden Fall ganz entspannt im Drink und werde euch jetzt einfach mal berichten, wie meine Field Guide Ausbildung so war. Ja, vielleicht erstmal zum Anfang. Wie ging eigentlich alles los? Angefangen hat das Ganze in 2018, und zwar mit einem Buch Frühstück mit Elefanten von Gesa Neitzel. Ich denke, der ein oder andere wird es kennen, die vielleicht auch hier schon überlegen, grundsätzlich die Ausbildung zu machen, weil irgendwie hat man im Laufe der Zeit festgestellt, sehr, sehr viele haben dieses Buch gelesen und kennen es. Ja, die Geschichte ist rückblickend doch recht ähnlich zu meiner, was ich damals noch gar nicht so wusste. Und zwar geht es da auch um, ja, Mädchen aus Berlin, die Gesa halt, die eine Einjahresausbildung gemacht hat in Südafrika und mittlerweile aber auch dort eigentlich lebt. Das heißt, ihr Leben in Berlin im Anschluss aufgegeben hat und wieder nach Afrika gegangen ist, und ja, wie das ganze Jahr für sie war, mit was sie so erlebt hat, was aber auch nicht so einfach war, das hat sie halt in diesem Buch alles erzählt. Und ich fand diese Geschichte wahnsinnig spannend und inspirierend, und da bin ich eigentlich erstmals darauf gekommen. Und parallel war ich dabei, für mich mich mit einem ja, dreimonatigen Sabbatical auseinanderzusetzen, was ich damals im Job genehmigt bekommen habe. Und eigentlich war für mich so, ich will, ja, du machst irgendwie Neuseeland, Australien, so. Das waren so diese Klassiker, und die hatte ich im Kopf, und die soll es eigentlich auch werden. Und dann ist eigentlich, ja, das anders gekommen aufgrund des Buchs, weil ich das gelesen habe und dachte, Mensch, warum hast du irgendwie nicht an Afrika gedacht? Und eigentlich, ja, interessieren mich Tiere. Ich bin immer eine Tierleidenschaft, und ich finde eine tolle Natur einfach wahnsinnig schön, und habe dann so gedacht, eigentlich hast du das, hast du natürlich wahrscheinlich auch in Australien, Neuseeland, aber irgendwie war Afrika so ein Reiz, wovon halt nicht jeder erzählt hat und was irgendwie noch so unnahbar war und ja, so einfach irgendwas, was Geheimnisvolles hatte. Und die Geschichte dazu von ihr und da einfach mitten im afrikanischen Busch zu sein, das alles zu lernen und mal so ein komplett anderes Leben einzutauchen, fand ich super spannend. Und hatte dann 2018 in meinem Sabbatical nur so einen Schnupper-Ranger-Kurs gebucht. Der ging 2 Wochen, war in Südafrika und in Botswana in diesen 2 Wochen. Und da hat man so grob den Ablauf, wie er in der Ausbildung ist, auch mal kennengelernt. Alles ein bisschen mehr auf Urlaub, aber auch nicht so, dass es nur Urlaub ist, sondern man hatte schon da auch einen sehr straffen Tagesablauf. Aber nicht ganz so wie in der Ausbildung. Und ja, das waren einfach rückblickend, glaube ich, in meinem damaligen Sabbatical die besten 2 Wochen, die ich hatte und die sich wirklich nachhaltig für mich eingeprägt haben. Ich hatte wahnsinnig schöne Momente, ja, so an 2 Dinge, an die ich häufig denke und die ihr vielleicht auch schon mal in dem ersten Podcast gehört habt. Das ist ein Silent Walk und zwar läufst du mit deiner Gruppe, bist du draußen zu Fuß im Busch unterwegs und du ja, läufst los. Und bevor du das tust, zeichnet dein Guide einfach nur eine Linie auf dem Boden. Und es gilt, sobald die übertreten wird, wird keiner in dieser Gruppe mehr miteinander reden. Versucht sich über Handzeichen zu verständigen, wenn tatsächlich mal irgendwas ist. Aber grundsätzlich geht es darum, einfach mal abzuschalten, wirklich mit dir in dem Moment zu sein und mit keinem anderen zu reden, ja, und dich irgendwie ablenken zu lassen. Und das war am Anfang total ungewohnt und man dachte, ja, was soll das jetzt? Okay, jetzt laufen wir 3 Stunden durch den Busch und keiner darf miteinander reden. Ich meine, es ist ohnehin so, dass man nicht viel miteinander redet, aber du hältst ab und an mal an, machst mal eine Pause und dann natürlich schon. Und ja, aber das hat, das löst was in einem aus, was man gar nicht in Worte tatsächlich fassen kann. Du nimmst deine Umwelt wesentlich bewusster wahr. Ja, und bist halt wirklich so mit dir und in deinen Gedanken. Und das ist, ich kann es tatsächlich gar nicht so richtig in Worte fassen, aber es war so ein Moment, der mich wirklich auch nachhaltig geprägt hat. Und jetzt weiter hat tatsächlich auch mit Silent zu tun, ist aber ein Silent Sunset. Und ja, du bist teilweise natürlich nachmittags zu deinen Aktivitäten, war das oft verbunden, dass du irgendwo zum Sonnenuntergang angehalten hast. Und da waren wir in Botswana und man muss sich die Landschaft so vorstellen, dass es so ganz viele Steine dort sind und größere Felsen, auf die man klettern kann. Und dann guckst du so wirklich in die Weite, mitten ins Nichts. Und dann geht einfach hinten im Horizont die Sonne unter in Farben, die, ja, die ich einfach sonst nirgends bisher gesehen habe. Und ja, und da war das ebenfalls so, dass es halt hieß, Mensch, die Gruppe setzt sich mal auseinander und jeder so ein Stück für sich und lässt es einfach mal auf sich wirken, solange bis die Sonne unter ist. Und danach können wir so als Gruppe wieder zusammenkommen. Und auch das war einfach ein wahnsinnig schöner Moment, der viel bewirkt hat. Und das sind so 2 Sachen, die nachhaltig ja, mir im Kopf geblieben sind. Natürlich viele andere Sachen, die ganzen Begegnungen mit den Tieren, dieses alltägliche Leben dort im Busch. Es war einfach was ich so vorher nicht kannte. Mir auch, glaube ich, vorher hätte so gar nicht vorstellen können. Ich hatte schon so überlegt, du liegst dann da einfach im Zelt, war eigentlich nicht so bisher mein Ding. Vielleicht denkst du dir nach ein paar Tagen, oh mein Gott, was hast du hier eigentlich gemacht? Da kriege ich einen Insekten lang und alles so Sachen, die ich vorher, muss ich tatsächlich sagen, nicht so cool fand, die du dort aber sehr schnell ablegst und die einfach so zu deinem täglichen Leben dazugehören. Ja, naja, und ihr merkt es, glaube ich, schon, ich rede ja schon ein Stück darüber. Es waren auf jeden Fall Momente, die sehr emotional waren. Ja, man hat wahnsinnig spannende Leute kennengelernt, viel erfahren dürfen, viel erleben dürfen. Und das hat sich dann so durchgezogen, dass es in meinem Kopf hängen blieb. Und aber auch so dieser Auslöser war wie, Mensch, warum machst du das nicht länger? Du hättest Bock drauf, so eine Ausbildung zu machen. Und es war aber schnell immer wieder der Gedanke, na, es geht halt nicht. Die dauert 2 Monate und du bist dann im nächsten Jahr wieder zurück im Job und dein Sabbatical ist vorbei. Wie sollst du das also managen? Und man hat den Gedanken eigentlich immer schnell wieder weggeschoben und gesagt, du hattest jetzt die Zeit und das war super cool, aber mit der Ausbildung brauchst du dich eigentlich jetzt erstmal nicht beschäftigen. Ja, und dann bin ich irgendwann zurück gewesen in Berlin 2019 nach den 3 Monaten und hatte eine super tolle Zeit, habe wahnsinnig viel erlebt, habe es sehr geschätzt. Das ist einfach, sind Dinge, die kann einem keiner mehr nehmen. Und ja, mich hat aber dieser Gedanke tatsächlich nie losgelassen. Und ich bin schon, ich weiß, ich saß im Rückflug und habe gedacht, puh, also das waren wirklich geteilte Gefühle von wegen, ja, wisst, also du bist wieder zurück in deinem Leben vorher, du hast dich aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch verändert oder an manchen Sachen auch eine andere Perspektive, passt das so, du hättest Bock auf diese Ausbildung, warum macht man sowas nicht einfach mal? Naja, es waren viele Gedankengänge kreuz und quer in meinem Kopf und dann begann so der Entscheidungsweg zurück in Berlin. Ja, du müsstest, wenn dann, natürlich kündigen. Das heißt, irgendwie die Sicherheit, die du bisher hattest, das Leben, was du auch hier bisher hattest, irgendwie seine Wohnung, Auto, alles, was so ringsherum gehörte, muss natürlich, wenn dann, auch geregelt werden. Und willst du das? Was gibst du auf? Was bekommst du dafür? Ich glaube, es sind so klassische Fragen, die sich wahrscheinlich viele jetzt auch, naja, stellen, wenn sie ähnlich überlegen, so eine Ausbildung zu machen, weil es ja in der Regel nicht einfach ist, mal die 2 Monate frei zu bekommen. Und ja, mich hat es aber, wie gesagt, nicht losgelassen. Und ich habe dann schon angestoßen, mich damit auseinanderzusetzen. Was würde es bedeuten? Was würdest du aufgeben? Wie könntest du das finanziell stemmen? Ja, also eine Frage, als mich auch, das muss ich tatsächlich sagen, sehr mit einem Umfeld umgeben, Freunde und auch Leute, die man noch gar nicht kannte, die man dann aber in diesem Prozess schätzen und lieben gelernt hat, die ähnliche Fragestellungen hatten tatsächlich. Ja, irgendwie mal einen ganz anderen Weg einzuschlagen und was ganz anderes zu leben und so ein bisschen Abenteuer aufkommen zu lassen. Und sei es nur für eine bestimmte Zeit, aber irgendwie das einfach machen zu wollen, mal aus seiner Komfortzone auszubrechen. Und ja, diese Gespräche mit vielen Menschen darüber, die mir wichtig waren und die, wie gesagt, auch ähnliche Gedanken hatten, haben mich immer mehr dazu bewegt zu sagen, ja, warum macht man es nicht einfach mal im Leben? Und wagt es. Was kann man denn eigentlich schlimmstenfalls verlieren? Und die Frage habe ich mir dann öfter gestellt. Ich glaube, man tendiert immer zu, ja, aber es könnte ja dann das und jenes und dieses passieren und oh mein Gott. Aber wenn man die Kette manchmal zu Ende denkt und sich wirklich danach fragt, ist das wirklich realistisch, dass solche Fälle eintreten danach? Das merkt man, finde ich, schnell, dass man so ein bisschen zu, wie sagt man es, Überdramatisierung neigt, aber eigentlich ist doch alles gar nicht so schlimm ist, ja, und dass man, ihr habt es vielleicht in der Folge vorher auch gehört, öfter auf sein Herz hören sollte, statt auf seinen Verstand und wenn man diesen Weg geht, sehr viele positive Dinge passieren und das kann ich nur bestätigen. Diese ganze Entscheidung war für mich sehr gefühlsgesteuert, sehr herzgesteuert und ich wollte diesen Weg einfach gehen und ich kann rückblickend nur sagen, mir sind tatsächlich nur gute Sachen irgendwie passiert. Und ich würde es nie anders machen, rückblickend. Und so kam es dann, dass ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe die Ausbildung mit Eco-Training gemacht. Kann grundsätzlich auch den Ausbilder echt nur empfehlen, sowohl den damaligen Schnupperkurs als auch die Ausbildung über Eco-Training gemacht. Ich kenne keine anderen Anbieter, kann davon berichten. Es gibt sicherlich auch, also gibt jede Menge andere und sicherlich auch sehr, sehr gute. Da habe ich aber allerdings gar keine Erfahrungswerte. Mit denen, muss ich sagen, war ich rundum zufrieden und fand auch deren Qualitätsstandard echt super. Also ich, ja, kann da nichts bemängeln. Ich habe da mit denen damals auf der ITB gesprochen in Berlin, habe gefragt, Mensch, welche Kurse wären denn überhaupt noch frei? Und es waren gar nicht mehr so viele Plätze, so im zweiten Halbjahr 2019, dass eigentlich nur 1-2 Kursdaten noch in Frage kamen. Und dann, ja, da merkte ich so, ach Gott, was ist, wenn die Plätze jetzt weg sind und diese Idee in 2019 schwindet? Und dass man so merkte, nee, ich will das machen, ich will mir so einen Platz sichern. Und habe dann damals einen reserviert und hatte mir so, ja, persönlich einen Entscheidungstag festgelegt und gesagt, wenn du bis zu dem Datum immer noch mit dem Gedanken spielst, dann mach es. oder mach es nicht, aber dann hakt die Entscheidung für dich auch ab. Und gut, naja, und wie ich jetzt gleich erzählen werde, über die Ausbildung habe ich mich natürlich dafür entschieden und habe gekündigt, habe den Kurs gebucht und stand fest, im September geht es für mich los. September und Oktober, du machst eine Field Guide-Ausbildung, 55 Tage ab im afrikanischen Busch, 3 verschiedene Camps. Du wirst jede Menge lernen, du wirst sehr gefordert werden, aber es wird voraussichtlich eine der besten Zeiten deines Lebens. Und ja, ich war einfach mega happy, war glücklich und muss auch sagen, als die Entscheidung so für mich gefällt war, dass angestoßen war, ich habe es nie in Frage gestellt oder gesagt, oh mein Gott, was hast du jetzt gemacht und ne, warum ist dir das jetzt so wichtig, warum musst du jetzt die 2 Monate irgendwie machen, stell mir vor, was du jetzt gerade irgendwie riskiert hast. Also es war ab diesem Zeitpunkt eigentlich für mich nur noch erleichternd und ich habe mich drauf gefreut und alles andere danach wurde so in die Wege geleitet. Und ja, dann galt es natürlich ein bisschen was vorzubereiten, also den Flug, die Unterkunft davor und danach, dem Kurs. Es ja, galt zu klären, Mensch, bist du irgendwie ausreichend geimpft? Was brauchst du? Was hast du vielleicht schon? Also natürlich auch Sachen wie ja, Kleidung. Ja? Klar hat man vielleicht ein paar Sachen, wenn man jetzt grundsätzlich irgendwie wandern geht oder so, schon zu Hause, aber das ist dann doch nochmal, dass man so Safari-Kleidung, dass du ja im wunderschönen Grün und Beige gekleidet bist, dass man vielleicht Klamotten hat, die Insekten abhalten, die vielleicht auch UV-Strahlen abhalten, gerade wenn man den ganzen Tag da in der Sonne draußen ist, dass man sich einen Hut holt, also all solche Sachen, die ich jetzt nicht in meinem Kleiderschrank hatte und die doch das eine oder andere kosten, also da kommt schon immer noch mal ein bisschen was dazu. Themen wie ein Rucksack, was ich wirklich auch empfehlen kann, ist so eine Trinkblase, also nicht mit einer Flasche da rumzulaufen. So kleine Kleinigkeiten, die aber in der Summe am Ende schon echt nochmal ein bisschen was kosten, aber ja, am Ende das Leben vor Ort bequemer und schöner machen, also sich in jedem Falle lohnen. Ich finde, da sollte man jetzt nicht unbedingt am falschen Ende sparen. Aber ja, das galt dann alles vorzubereiten. Wie viel hat man insgesamt an Kosten gehabt? Das wollten von euch auch immer viele wissen. Ich kann das natürlich jetzt nur aufs letzte Jahr beziehen. Ich weiß nicht, wo die Preise aktuell sind. Natürlich auch mit der Situation vor Ort, mit Corona, was das mit sich bringt. Aber für mich war das in 2019 so, dass ich natürlich hatte einen Hinflug nach Johannesburg gebucht, damals von Berlin. Der war bei 400 Euro, um die 400 Euro, recht teuer irgendwie. Aber meistens ist es ja auch so, wenn man gerade nur einen Flug bucht, statt den Rückflug. Aber da ich Open End natürlich hatte und ich wusste, wann kehrst du eigentlich irgendwie zurück, war das für mich so, dass ich nur einen Hinflug brauchte. Und dann Übernachtung vor dem Kurs und nach dem Kurs, meistens in Johannesburg, die auch nochmal 70, 80 Euro kostet. Dann gibt es ein Shuttle zu den Eco-Training Camps. Das heißt natürlich, die sind ja irgendwo im Nirgendwo. Und meistens von der einen Unterkunft startet sozusagen so ein Bus-Shuttle, wo die Gruppe abgeholt wird und direkt in das Camp gefahren wird und auch der Campwechsel zwischendrin im Kurs damit organisiert wird. Das kostet auch nochmal so ungefähr 250 Euro, recht kostenintensiv. Der Kurs grundsätzlich, die 55 Tage, haben mich 5.500 Euro gekostet. Man muss aber sagen, dafür, was da alles drin ist, definitiv lohnenswert und absolut angemessen. Also du hast die komplette Verpflegung mit drin und man kann bei weitem nicht sagen, dass es wenig Essen ist, was man bekommt. Du bist mit 2 Aktivitäten am Tag draußen, du hast Top-Ausbilder. Wenn ich mir jetzt überlege, du machst ganz normal Urlaub in Afrika und gehst auf Safari, was dich das kostet, und es ist teilweise ein Erlebnis, muss ich sagen, wesentlich, eingeschränkter und nicht so cool als das, was ihr in dieser Ausbildung erleben werdet. Und dann für knapp 2 Monate 5.500 Euro zu bezahlen, ist aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Dann kommen nochmal Lebenshaltungskosten so während des Camps dazu. Das heißt, wenn du irgendwie Softdrinks haben willst, wenn du abends zum Sundowner ein Bier trinken möchtest, dann sind die natürlich nicht inklusive. Das ist aber auch sehr, sehr wenig, was die da kosten. Also lass dich vielleicht im Monat damit 200 Euro oder so. Ja, und da bist du eigentlich schon sehr, sehr gut dabei. Genau, und ansonsten natürlich das, was ich vorher meinte, aber was natürlich sehr individuell ist, sind es Impfungen, sind es Kleidung, sonstige Ausrüstungen, die benötigt werden und. Das hängt natürlich davon ab, was habt ihr schon, was wollt ihr unbedingt haben, wer gibt mehr aus, mehr weniger für gewisse Dinge. Das lässt sich, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Ja, sodass ihr mit den Kosten in etwa rechnen könnt. Wie gesagt, wie es jetzt heute ist, weiß ich nicht genau, aber zumindest erstmal ein Richtwert. Ja, was hieß es dann für mich? Ich habe meinen Flug angetreten und der ging am 31.08.2019 nach Johannesburg. Es ist jetzt, ja, ich muss tatsächlich gerade so innerlich kurz schmunzeln, weil es ist heute kurz vor dem 31.08. Und das ist schon irgendwie, ja, knapp ein Jahr später sitzt man hier und nimmt eine Folge auf für ja, den Tag, wo mein Abenteuer begann. Und ja, ich bin nach Johannesburg geflogen, hatte eine Übernachtung in der Unterkunft und war eigentlich mit der Ankunft in Johannesburg wieder ja, mega happy, mega glücklich, war einfach gespannt, was vor mir lag, wie die Gruppe wohl ist, wie das Camp ist, weil ich es nicht kannte. Also es war eine super Aufregung, eine positive und ich war halt echt super gespannt und habe an dem Abend dann auch schon, ja, meine Gruppe zum Großteil kennengelernt. Also ein Großteil hat in dieser Unterkunft geschlafen. Das ist das Emerald Guesthouse. Und ja, wenn man abends da irgendwas isst, setzen sich schon alle zusammen und man fragt so, hey, macht ihr auch den Kurs? Und damit hat man sich da schon kennengelernt gehabt. Und ja, war eine sehr gemischte Gruppe. Wir waren, glaube ich, insgesamt 11 Mann. Viele Raum Europa, also Deutsche, wir hatten Franzosen dabei, Schweizer, also wirklich bunt gemischt, muss man tatsächlich sagen. Zwei aber auch aus Südafrika, die mit dabei waren. Ja, was noch? Ich mal kurz überlegen. Niederlande waren auch dabei. Also echt sehr, England war dabei, also super gemischt, auch vom Alter her waren die jüngsten 18, die gerade so frisch von der Schule, Gap Year stand an und genau, haben halt sozusagen das in ihrem Jahr gemacht nach dem Abi und die Älteste war, ich glaube, so 45. Sie wollte sozusagen in diesem Job arbeiten und es war ihr großer Traum und ja, also eine sehr, sehr bunte, breit aufgestellte Truppe, sehr sympathisch und ja, was auch sehr wichtig ist, weil du verbringst einfach 55 Tage auf engstem Raum, ohne dass du dieses Camp dann verlassen kannst, dass du andere Leute kennenlernst oder. Und da ist es schon, finde ich, wichtig, dass die Gruppe harmoniert, dass da gute Leute dabei sind, dass alle miteinander arbeiten. Sicherlich hast du immer deine Leute, mit denen kannst du besser, mit den anderen weniger, wie es halt so ist. Aber einfach, dass grundsätzlich eine gute Stimmung ist, man sich miteinander versteht und alle da irgendwie Bock drauf haben. Und das fand ich, war definitiv gegeben. Und es war auch eine sehr angenehme Gruppengröße mit 11 Mann. Es waren einfach jetzt nicht zu wenig, aber auch nicht so, dass es zu viele waren und damit in den Aktivitäten halt irgendwie so Riesengruppen hattest. Wir wurden dann immer in zwei Gruppen aufgeteilt, das heißt so knapp 5, 6 Personen je Aktivität und das war echt sehr, sehr angenehm. Ja, dann bin ich angekommen im Camp sozusagen. Wir hatten dann eine relativ lange Fahrt, lass es so 6, 7 Stunden sein von Johannesburg bis so Richtung Krüger fährst und dann war das erste Camp so am Rande Krüger Nationalpark. Und ja, bist du echt ein Stück gefahren, aber auch eine super schöne Fahrt. Also du fährst da entlang der Panoramaroute und. Also eigentlich auch schön, einfach ein Stück was vom Land zu sehen. Und wir sind dann angekommen im Camp und ja, da ist eigentlich erstmal an dem ersten so Nachmittag nicht mehr so viel passiert. Man hat das Camp kennengelernt, wo man schläft, mit wem man im Zelt schläft, weil du dir das auch teilst, wenn du nicht Einzelzelt irgendwie gebucht hast, teilst du dir das mit jemandem. Das heißt, es wird schon eng und kuschelig. Und im Idealfall verstehst du dich mit deiner Zeltnachbarin, weil du ja irgendwie ja, zusammen wohnst. Und ja, hast du das Camp kennengelernt, wo was ist, wer sind die Ansprechpartner, wer sind unsere Ausbilder, viel Organisatorisches tatsächlich, die Gruppe hat sich besser kennengelernt, viele Sachen, die irgendwie hier und da unterschrieben werden mussten und dann gab es erstmal so einen groben Ablauf, was passiert in den 2 Monaten, was kommt so die nächsten Tage auf uns zu, wie sieht so ein Tag aus und dann haben wir uns abends nochmal zum Sundowner am Wasserloch getroffen. Wenn man sich vorstellen muss, es war einfach ja bis heute mein Lieblingscamp. Es ist ein sehr wildes Camp, ein sehr einfach gehaltenes Camp, wo man am Anfang schon dachte, wow, sehr basic. Aber ja, damit einfach das beste Camp tatsächlich gewesen, weil du einfach mittendrin bist. Wir hatten Duschen im Freien. Das Badezimmer war, also das Badezimmer in Anführungsstrichen im Freien. Wir hatten dadurch, dass es am Wasserloch war und sind einfach wahnsinnig viele Tiere dahin gekommen, sind Elefanten durchs Camp gelaufen. Wir hatten Löwen an dem Wassercamp, Leoparden, also alles gefühlt stand da und hat irgendwie am Wasserloch getrunken oder ist daraufhin quer durchs Camp gelaufen. Und es war einfach, also wann hat man sowas, ja? Wann hat man so eine Momente zu wissen, wow, hier läuft vielleicht gerade ein Löwe nachts neben deinem Zelt entlang. Ja, und dann haben wir abends da sozusagen Sundowner gehabt am Wasserloch. Es ging ja die Sonne hinter einem unter. Das war ein fabelhaftes Licht und wir haben da einfach gesessen. Es sind, ich weiß noch, einfach riesige Vögelschwärme über uns geflogen. Ja, wir saßen da, haben uns irgendwie alle besser kennengelernt und ich wusste einfach noch so, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, wow, das ist, also deswegen bist du hier, um das zu erleben und es war einfach nur glückselig, glaube ich, dieser Moment. Ja, super schön, super, ja, unbeschreiblich einfach. Ich glaube, es gibt so Dinge, die werdet ihr immer mal wieder merken, die kann man nicht in Worte fassen, das ist dann eher nachvollziehbar. Wenn man vielleicht schon mal in Afrika war, wenn man so eine Momente schon mal erlebt hat, so eine Farben gesehen hat, so eine Ruhe irgendwie genossen hat, so eine Tierbeobachtungen hatte, dass man dann weiß, ja, ich weiß gerade, was sie genau meint. Ja, dann war der Abend gar nicht so lang. Es hieß dann so am nächsten Tag, geht's raus, wir splitten die Gruppe und wir fahren halt erstmal mit einem ganz normalen Safari-Fahrzeug auf dem Game Drive raus und lernen erstmal so das Gebiet kennen, wo wir uns die nächsten 4 Wochen bewegen werden und einen Großteil unserer Ausbildung verbringen, weil wir doch mit 4 Wochen in dem Camp sehr, sehr lange waren. Und ja, der nächste und erste Tag draußen im Busch sollte auch einer der werden, die rückblickend einfach einen ja, der schönsten Momente geprägt haben, weil danach habt ihr auch gefragt, und zwar waren wir draußen auf dem Game Drive und wir hatten vorne auf dem Auto einen Tracker-Seat. Das heißt, da sitzt dann eigentlich der normale Tracker-Spurenleser, der auf der Straße und ja auch in der Umgebung guckt, sieht er irgendwo Spuren, wo Tiere waren. Und dann hieß es halt, wer hat Lust, aus der Gruppe da vorne zu sitzen? Und ja, da hatte ich dann gesagt, mach ich. Und sind wir ein Stück gefahren und haben schon so von der Ferne immer Elefanten gehört und sind irgendwann stehen geblieben, haben gesagt, naja, vielleicht kommen die an unsere Richtung und wir sehen sie noch und hören sie nicht nur. Warten wir halt mal irgendwie einen Moment ab und sind geduldig und standen dann da. Ich saß, wie gesagt, da vorne drauf und du hast sie gehört, sie kamen näher und näher und näher und irgendwann, ja, kamen sie tatsächlich durch die Bäume und du hast sie gesehen und es war eine Gruppe von Bullen, die dann tatsächlich dem Auto immer näher kamen und uns eigentlich umschlossen haben und um uns herum gefressen haben und sich haben überhaupt nicht irgendwie beirren lassen oder gestresst waren, sondern total entspannt waren und du konntest sie beobachten. Und dann sind sie nach vorne gelaufen zum Auto und blieben da stehen und haben gegessen und waren gefühlte 5 Meter weg, bis einer von denen sich dann umdreht und aufs Auto zugelaufen kam, so schräg, und einfach gefühlt für mich 1 Meter vor mir stand. Ich hätte einfach meinen Arm ausstrecken können und diesen Elefanten berühren können. Ich glaube, ich habe in diesem Moment nicht mehr geatmet. Für mich hielt dieser Moment minutenlang an. Es wird sicherlich nicht so gewesen sein, aber diese Momente, wo man einfach nicht weiß, wow, was passiert jetzt? Es war Totenstille, keiner hat sich bewegt. Ich glaube, auch kein anderer hat mehr geatmet in diesem Auto. Und ja, und ich habe einfach irgendwie, ich konnte diesem Tier in die Augen gucken. Und das, also das war so krass. Ja, und irgendwann hat er sich dann entschieden, ist abgedreht und ist wieder weggegangen. Und dann habe ich wieder angefangen zu atmen. Ich glaube, mein Herz ist rausgesprungen, weil es ist wirklich auf der einen Seite schon natürlich Respekt und nicht zu wissen, was passiert jetzt, weil wenn das Tier jetzt irgendwas macht, dann, ja, dann wird man wahrscheinlich nicht mehr reagieren können, sondern dann passiert irgendwas. Und du sitzt ja ungeschützt da vorne einfach nur drauf. Und das andere war, so einem Tier so nah zu sein, einem wilden Elefanten, irgendwie tief ins Auge schauen zu können und zu sagen, ich könnte, wenn ich will, dich jetzt berühren, so nah bist du. Ja, es war irgendwie so, ich weiß nicht, es war so der erste Tag, du hast die Entscheidung getroffen zu kündigen, die Ausbildung zu machen und du wurdest von dem Tier, was dein Lieblingstier ist, was vorher schon viele Momente geprägt hat, eigentlich wie begrüßt und gesagt, hey, ist ne, schön, dass du da bist. Und also es klingt zwar sehr komisch, glaube ich, für Außenstehende, aber so für mich hat es diese Bedeutung. Und ja, auch einer der Gründe, warum Elefanten für mich eine der tollsten Tiere sind. Ja, und das war der erste Game Drive, der anstand und für mich nachhaltig einer der tollsten aufgrund dieses Moments, der einfach unbeschreiblich war. Und ja, dann sollten damit sozusagen 2 Monate Ausbildung beginnen. Und wie könnt ihr euch die Ausbildung vorstellen? Grob, wie geht so ein Tag vonstatten, der immer sehr ähnlich und sehr gleich sein wird? Das ist nicht sehr unterschiedlich, weil ihr werdet sehr früh aufstehen, teilweise um 5, 5, 6 spätestens. Es gibt ein ganz leichtes Frühstück, einfach so ein bisschen Müsli und Kaffee. Geht ihr eigentlich um 6 spätestens, wenn nicht eher, je nachdem, wie so die Sonne da gerade steht und wann sie aufgeht, leicht los. Und entweder seid ihr früh zu Fuß unterwegs oder mit dem Auto, je nachdem, in welcher Gruppe ihr seid. Und am Nachmittag macht ihr halt genau die andere Aktivität. Und dann seid ihr so 2,5, 3 Stunden, manchmal noch ein bisschen länger draußen. Das ist immer je nachdem, wie heiß es dann tatsächlich wird oder wie schnell es heiß wird. Aber das so in etwa. Und ja, fahrt im Reservat umher und lernt jede Menge oder seid zu Fuß unterwegs. Und kommt dann zurück, habt dann echt ein ausgiebiges Frühstück. Meistens war dann echt ganz schön K.O. und müde. Aber direkt danach, so war es bei uns zumindest, folgten da noch immer ja, die Unterrichtseinheiten. Das heißt, du hast eine Stunde Modul gehabt, die es gab, sage ich auch gleich nochmal was dazu. Und ja, hast sozusagen was gelernt. Musst danach weitestgehend kriegst du so ein Workbook, was du ausfüllen musst, was auch echt jede Menge ist, was man ausfüllen muss, ganz ehrlich gesagt. Das heißt, meistens machst du das danach, dann gehst du irgendwie duschen, du musst deine Wäsche vor Ort selber waschen, dann machst du das vielleicht noch, legst dich eine halbe Stunde aufs Ohr, weil du echt K.O. bist und dann ist eigentlich schon Mittagszeit und dann geht es irgendwie auf deine Nachmittagsaktivität und dort bist du meistens unterwegs bis ja in den frühen Abend, bis sozusagen die Sonne untergeht zum Sundown und meist noch draußen. Kommst wieder, hast Abendessen und dann vielleicht noch ein Lagerfeuer, wenn es gemütlich ist und quatschst, sitzt ein bisschen zusammen, beobachtest die Sterne und dann gehst du auch schlafen. Lass es da vielleicht um 9 sein, 9:30. Manche sind direkt manchmal nach dem Abendessen ins Zelt, haben angefangen zu lernen. Manche haben noch länger zusammengesessen, danach irgendwie noch im Zelt gelernt oder im großen Study Desk gelernt, je nachdem. Und genau, zwischendrin musst du auch mal so ein Logbuch schreiben. Das heißt, was hast du an dem Tag gemacht? Was hast du erlebt? Welche Tiere hast du gesehen? Was hast du gelernt? Das muss halt festgehalten werden, auch von einem Ausbilder bestätigt werden. Genau, und dann ist dein Tag eigentlich vorbei. Also so läuft der nahezu täglich ab. Ihr habt auch gefragt, Mensch, ist es dann Montag bis Freitag und was mache ich am Wochenende? Es gibt kein Wochenende. Also wir hatten fast immer, gerade am Anfang, diesen Ablauf, so gut wie keinen Tag frei. Also in den ersten 4 Wochen vielleicht 3 Tage, wenn es hochkommt, wo man gesagt hat, hey, wir kommen irgendwie mit Lernen nicht hinterher, wir hätten gerne mal so einen ganzen Tag frei, um irgendwie mal echt Sachen durchzuarbeiten, zu lernen, weil so viel Zeit ist es dann auch nicht, wenn du irgendwie auf Aktivität bist und du bist einfach irgendwann K.O. und echt müde und kannst dich auch nicht mehr konzentrieren. Also es ist schon vom Pensum nicht zu unterschätzen, was man an Stoff lernt, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Masse. Was man aber auch, wie gesagt, an Arbeiten ringsherum, an Workbooks etc. ausfüllen muss. Das meistens, es ist immer ein bisschen ausbilderabhängig, wie sie das aufbauen. Aber wir hatten jemanden, der meistens nach dem Modul am nächsten Tag auch den Test dazu geschrieben hat, der grundsätzlich nicht schwer ist. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber der... Ja, einfach die Masse vom Stoff macht es einfach, ne? Sich das nochmal anzugucken. Ich habe vorher mit so einem Thema nie was zu tun gehabt. Das ist dann auch nochmal was anderes vielleicht. Dann ist, wie gesagt, alles auf Englisch, was dem einen oder anderen vielleicht auch einfacher, dem anderen ein bisschen schwerer fällt. Ich würde sagen, ich habe ein solides irgendwie Schul-Reise-Englisch. Hat jetzt keine Probleme, Sachen zu verstehen und zu lernen. Klar, wenn es sehr fachlich wird und Themen sind, die man vorher jetzt noch nie hatte, dann guckt man sich das ein oder andere Wort oder den Zusammenhang dann doch mal an. Aber grundlegend war das in Ordnung. Ich würde sagen, man muss jetzt kein perfektes Englisch sprechen, aber du solltest dich verständigen können, weil du natürlich auch am Ende ja selbst der Guide bist und deine Gäste auf Englisch führst. Weil, ja, du natürlich die Inhalte verstehen musst, deine Bücher alle in Englisch sind, deine Prüfungen in Englisch sind. Also man sollte sich schon wohlfühlen. Wir hatten 2 in der Gruppe, die waren da nicht ganz so fest drin und die haben schon hin und wieder echt gestruggelt und gesagt, ich habe das Gefühl, aufgrund irgendwie meines nicht so umfangreichen Englischwissens schaffe ich das alles nicht. Haben es am Ende auch alle geschafft. Also ist bei uns keiner durchgefallen, aber dadurch war natürlich das Stresslevel, was ohnehin schon hoch ist, auch an dem Punkt echt nochmal wesentlich höher. Auf jeden Fall so sieht ein Tag aus und ihr habt ab und an frei, indem es heißt, hey, ihr könnt ihn nutzen, entweder weil ihr mal gar nichts macht, ausschlafen wollt, weil irgendwann hat man gefühlt auch einen dezenten Schlafmangel. Ich war es jetzt hier in Deutschland nicht gewohnt, um 5, teilweise auch 3:30 aufzustehen. Man kommt in diesen Rhythmus rein und du gehst dementsprechend eher schlafen, aber es macht sich doch bemerkbar, weil natürlich, wie gesagt, du auch den ganzen Tag jetzt nicht ruhst und nichts machst. Von daher konnte man den Tag nutzen, mal ausschlafen, mal irgendwie, weiß nicht, eine Sportsession da im Camp machen. Einfach, ja, so ein bisschen mal nichts tun tatsächlich oder halt echt lernen. Ja, das ist so der Ablauf und du hast wenige Tage frei, aber es ist jetzt nicht so, dass du so Montag bis Freitag und dein Wochenende ist frei. Wie gesagt, auch sehr davon abhängig, wer ist dein Ausbilder, wie straff wird es am Anfang gehandhabt und auch nicht. Wir hatten, glaube ich, das Modell, dass am Anfang die ersten 4 Wochen echt Vollgas gegeben wurde, sehr, sehr viel Vollgas. Dafür hatten wir nach hinten raus sehr gut Luft und konnten irgendwie in Ruhe lernen. Das ist, glaube ich, immer ein bisschen anders strukturiert. Ja, das zum Tagesablauf. Und was lernst du eigentlich? Ich muss sagen, gefühlt alles. alles, was dir in Südafrika begegnen kann und was du darüber wissen solltest. Oder südliche Afrika. Das heißt einmal so ein Stück die Historie natürlich auch. Wie ist das Land strukturiert? Da natürlich viel zu dem gesamten Ökosystem, also wie funktioniert eigentlich alles miteinander, was bedeutet das, wenn das dort passiert und das dort passiert, was beeinflusst einander, das heißt, du fängst an mit den Steinen, die da vorkommen, also wie wurde eigentlich diese Landschaft einst geprägt, was haben verschiedene Stein- und Erdtypen wiederum damit zu tun, dass natürlich eine gewisse Pflanzenwelt, eine gewisse Vegetation dort vorkommt. Wiederum, was bedingen für gewisse Pflanzen auch wiederum eine gewisse Tierwelt, ja? Also nicht jedes Tier ist überall heimisch und findet dort Nahrung und entsprechende, meinetwegen andere Tiere oder Raubtiere. Und von daher bedingt so eins das andere, vom kleinen Tier zum großen Tier. Und also das lernst du alles. Du lernst über Säugetiere, über Vögel, wahnsinnig viel über Vögel, Reptilien, Amphibien, also wirklich alles. Pflanzen von Bäumen, von Gräsern. Du lernst das Wetter kennen, wie bedingt das einander, wie kannst du zum Beispiel auch, ja, wie kannst du Wetter, ich sag mal, Vorhersagen treffen, ja, also was bedeuten gewisse Wolken etc., wann kommt da irgendwie eine Kaltfront und nicht, ich habe es bis heute das natürlich nicht ganz mitgeschnitten, aber ja, sowas lernst du alles, teilweise Conservation-Aspekte, Spuren lesen, ja, also nicht nur über das Tier grundsätzlich, sondern wie siehst du, ob das Tier hier war, was hinterlässt es, was hinterlässt es für Spuren, was bedeutet das wiederum, was kannst du daraus lesen, wo ist es lang gegangen, wie hat sich es verhalten, war es hier mit einem Jungtier oder nicht, also all solche Geschichten. Ich glaube, es sind insgesamt 16 Module, also doch schon echt ein paar. Und neben diesen theoretischen Modulen lernst du viel auch natürlich die ganze Praxis, ja, also wenn du im Safari-Fahrzeug draußen bist, also auch zu Fuß. Das heißt, also die Pflanzen, die ihr durchgeht und alles, die bestimmst du dann auch tagtäglich draußen. Das heißt, diese Fahrten sind jetzt nicht irgendwie nur, ich fahre nett irgendwie im Safari-Fahrzeug umher und guck mal, was da ist, sondern du hältst sehr viel an, du bestimmst sehr viele Bäume, sehr viele Gräser, du sprichst über die Erde, die da gerade ist, die Gesteinsform, die du vor dir siehst, gerade wenn du auch zu Fuß draußen bist und damit natürlich nochmal viel, viel mehr im Busch unterwegs bist. Du beobachtest Tiere, du beobachtest deren Verhalten, wie gehen die miteinander um, sind die gestresst, sind die nicht gestresst, was bedeuten verschiedene Arten miteinander, ja, warum sind da manche Vögel, die halt an Giraffen sitzen und denen die Maden wegfressen, haben da beide was von, also auch diese ganzen Sachen, das Miteinander und wie sie sich gegenseitig begünstigen oder auch nicht, das lernst du dann natürlich immer in den Aktivitäten, Spuren lesen, ja, es wird wahnsinnig oft angehalten und gesagt, was ist das, wo ist das Tier lang gegangen, was sagt dir das, solltest du in die Richtung gehen, in welche Richtung dreht der Wind, wie können Gerüche wahrgenommen werden. Also es ist wahnsinnig praktisch orientiert, was aber mega viel Spaß macht. Du wirst lernen, dass es nicht nur darum geht, die Big Five zu sehen und dass es dich auch irgendwann gar nicht mehr so, klar, es ist beeindruckend, ja, aber dass es dir irgendwann darum gehen wird, dass du diese kleinen Dinge verstehen wirst, dass du es wahnsinnig cool findest, wenn du einfach nur einen Track plötzlich entdeckst und sagst, hey, hier war vielleicht irgendwie ein Stachelschwein die Nacht, ja. Du hast es von nie echt gesehen, aber du freust dich irgendwann über diese Spur. Dass du Vögel im Flug erkennen kannst, was für mich wahnsinnig schwer war, aber manche waren besser, manche schlechter. dass du, ja, die erkennst, dass du sie am Ton erkennst. Also das ist auch was du lernst, dass du wahnsinnig viele Vogelarten, wahnsinnig viele Baumarten etc. kennenlernen musst. Also nicht nur die Theorie über dieses Tier, sondern du musst sie auch identifizieren. Ja, und ein Vogel sowohl natürlich, dass du ihn siehst, aber nicht nur das, sondern du musst ihn auch am Laut erkennen. Also das heißt, es gibt gewisse Listen, wo gesagt wird, wenn du den Rufton hörst, dann musst du mir sagen können, welcher Vogel das ist, ja, weil die einfach immer häufig vorkommen oder weil das auch Vögel sind, die dich wiederum davor warnen, dass hier vielleicht gerade auch ein gefährliches Tier in der Nähe ist. Du lernst Bäume zu identifizieren, Gräser zu identifizieren, Blumen zu identifizieren. Und natürlich Gleiches auch mit Fröschen, mit Schlangen. Darüber Bescheid zu wissen, welche sind giftig, ja, wie verhältst du dich da, aber auch welche Frösche sind das. Und dafür natürlich auch alle Laute. Also das Quaken von verschiedenen Fröschen wirst du lernen. Ja, all solche Geschichten. Und das ist am Anfang, wenn man das nie trainiert hat oder auch so Vogellaut. Ich meine, klar, du sitzt ja hier in Deutschland und kennst jetzt irgendwie eine Amsel und einen Spatz, so gefühlt. Das war ungefähr mein Wissen vorher in Vogelkunde. So dass ich da am Anfang echt krass überfordert war. Ja, das waren über 100 Vögel zu wissen. Ich weiß nicht, wie viele Laute das noch waren. Ja, und es ging am Anfang so, du hast da gesessen, es waren so viele Laute an irgendwie an einem Frühstückstisch und deine Ausbilder haben gesagt, welcher ist das, das ist der. Und du hast gedacht, krass, wie soll ich das alles, also je im Leben lernen? Und da brasselt jede Menge die erste und die zweite Woche auf dich ein, aber du wirst merken, irgendwann werden Sachen gewohnter, du hast sie öfter gehört, du lässt dich auf dein Umfeld ein, ja, dass du einfach auf dein Gehör vertraust, auf dein Sehen vertraust und irgendwann klickt es und du wirst es lernen. Also es war am Anfang, glaube ich, waren bis auf wenige sehr viele damit überfordert und es haben alle hingekriegt, ja. Manche fragen auch, sollte ich vorher schon was lernen oder nicht? Ich persönlich habe es nicht gemacht. Ich hatte mir zwar einige Bücher vorher schon bestellt, natürlich, weil ich die mitgenommen habe. Aber ich muss echt sagen, es ist einfach was anderes, wenn du dort bist, wenn du den Praxisbezug hast, wenn du dort einfach auch da bist, als hier irgendwie zu sitzen, abends auf deinem Sofa und dir jetzt, weiß ich nicht, was dazu durchzulesen. Klar ist es, kann man das so machen, Interesse halber, aber ich fand, der wirkliche Lerneffekt kommt vor Ort. Was einige gemacht haben, dass sie sich halt die Vögel tatsächlich vorher angeguckt haben und darüber ja schon Vögel und Laute geübt haben, um einfach da schon so eine gewisse Gewohnheit reinzukriegen. Die waren natürlich am Anfang wesentlich besser aufgestellt, aber es haben halt auch alle anderen geschafft, die es nicht gemacht haben. Das ist, glaube ich, individuell, wie sehr will man sich da vorher vielleicht beruhigen und damit beschäftigen. Aber macht euch auch nicht einen zu krassen Druck. Es geht auch noch darum, das zu genießen, das eine wahnsinnig tolle Zeit zu haben, weil wahrscheinlich kommen die nur einmal. Und es geht nicht darum, dass ihr da mit einem, weiß ich nicht, so Marco Laudem rausgeht und die Besten der Besten seid. Also ich finde, an der Stelle geht es mehr darum, man will was darüber lernen, man will vielleicht auch danach daran arbeiten und hat da Bock drauf und Interesse daran. Es geht aber auch wahnsinnig viel darum, das zu erleben, das zu genießen, das aufzusaugen. Und das sollte man nicht dabei vergessen. Und da wurden wir auch in dem Kurs regelmäßig daran erinnert, wenn so dieses Stresslevel sehr hoch war. ja, das ist eigentlich zu den Sachen, die ihr lernt. Ich fand natürlich alles um Tiere, muss ich einfach sagen, wahnsinnig spannend. Tierverhalten waren so meine schönsten Sachen. Ich fand Bäume dann irgendwann sehr spannend, hätte ich auch nicht gedacht, aber wahnsinnig spannend, darüber mehr zu erfahren, was die bewirken, was die vielleicht auch so für Wirkstoffe haben, was auch alte Völker damit verbinden und was so traditionelle Glauben damit einhergehen, ja, was weiß ich nicht, sind so Bäume, die zum Beispiel das Geschlecht deines Kindes bestimmen, wenn du unter da drunter sitzt. Also es gibt so ganz verrückte Aberglauben, die aber einfach spannend sind, wenn man sich damit beschäftigt. Und der Historie, ja, also und natürlich, also ich fand auch Spuren lesen super interessant dann irgendwann, wenn du, und da kommst du mehr rein, wenn du die Praxis hast. Ich finde, du vergisst es sehr schnell, wenn du sie nicht täglich siehst. Das hat man auch gemerkt, wenn wir Camps gewechselt haben, woanders unterwegs waren, dass du irgendwann, also ne, eine andere Tierwelt vielleicht hast, die einen Spuren häufiger kommen, die anderen irgendwie gar nicht mehr. Und dass du da eine gewisse Gewohnheit und Praxis einfach brauchst. Und dann ist es aber auch super spannend, so irgendwie den Busch lesen zu lernen. Das waren so meine Favorite-Sachen. Und ja, natürlich auch, ich muss sagen, grundsätzlich die Bushwalks sind meine absoluten Lieblinge. Ich habe ja dann danach auch noch den Trails Guide gemacht. Werde ich aber, wenn, dann in einer separaten Folge, wenn ihr Bock drauf habt, nochmal drüber sprechen. Aber ich finde, es ist einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis, im Busch draußen zu sein, zu Fuß. Zu wissen, du hast keinen Schutz um dich herum. Du bist so wie jedes andere Lebewesen hier draußen genau auf dich selber gestellt. Du hast eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne. ja, du bewegst dich, du tauchst viel mehr ein und kannst natürlich auch viel weiter in den Busch reinlaufen, wo du mit einem Fahrzeug gar nicht überall hinkommst. Also das sind für mich so wirklich richtig tolle Momente. Du kommst natürlich da an Tiere nicht so weit ran, weil sie dich zu Fuß auch als, ja, als eine Bedrohung sehen, häufig wesentlich schneller weglaufen. Aber es ist trotzdem eine ganz, ganz andere Erfahrung. Mit einem Auto siehst du häufig mehr Tiere, kannst näher ran, weil die daran gewohnt sind, das irgendwie nicht als eine Bedrohung sehen und darauf gar nicht mehr so stark reagieren. Das heißt, du siehst mehr, aber du bist halt nicht so eins mit der Natur. Also es hat beides so seine Vor- und Nachteile. Ich persönlich liebe wirklich Bushwalks. Aber auch das erste Mal tatsächlich so ein Safari-Fahrzeug zu fahren, war mega aufregend. Ich liebe Autofahren, so einen Jeep zu fahren und den durchs Gelände zu fahren und das, ja, das Ding lernen zu rangieren, ist mega spannend. Du konzentrierst dich am Anfang viel aufs Auto, bis du dann da eine gewisse Sicherheit gewinnst und dann natürlich anfängst, dann, ja, deine Umwelt zu betrachten und was du siehst und beobachtest, weil letztlich geht es ja darum, auch zu guiden. Also das ist natürlich ein sehr großer Fokus in deiner Ausbildung, zu sagen, wie führst du Touristen, wie gehst du mit denen um, wie bereitest du einen Game Drive vor, wie sieht ein perfekter Sundowner aus, wie erzählst du deinen, ja, deinen Gästen hier eine wunderbare Geschichte und bietest da einfach ein wahnsinnig spannendes Erlebnis, dass sie nach dem Game Drive rausgehen und sagen, wow, toll, was ich gelernt habe, was ich gesehen habe, es war eine wahnsinnig schöne Atmosphäre. Und sowas muss man auch erstmal lernen und auch können und ein gewisses Selbstvertrauen haben, was aber echt eine super schöne Erfahrung ist. Und spätestens dann, wenn man es mit echten Touristen macht, weil du es natürlich in der Ausbildung jetzt nur mit deiner Gruppe machst, aber wenn du das erste Mal echte Touristen hast und sie am Ende einfach aussteigen und lächeln und Danke sagen, dann ist das so, so viel wert und so schön, ja, einfach super. Und darum geht es natürlich und ja, also du hast einen idealen Mix zwischen Theorie, zwischen Praxis. Du lernst sogar in der Praxis mit deinem Safari-Fahrzeug das natürlich auch zu checken, ja, dass du nicht im Idealfall halt nicht irgendwo stecken bleibst oder einen platten Reifen hast. Das heißt, du lernst auch, wie du den Reifen wechselst, was ich das erste Mal in meinem Leben gemacht habe, aber auch das, witzige Erfahrung. Also ja, jede Menge Erlebnis, Dinge, die ich vorher nie gemacht habe und wahrscheinlich auch viele von euch nicht, die aber einmalig sind und egal, ob du danach in diesem Job arbeiten willst oder nicht, wie gesagt, es gibt viele, die nehmen das einfach nur als Sabbatical und als Erfahrung im Leben und das kann ich wirklich nachvollziehen, weil das was ist, was ich glaube, die wenigsten so nur haben und wenn man grundsätzlich ein Interesse an Tieren, an Natur, an afrikanischer Wildnis hat, dann ist das, glaube ich, das Beste, was man tun kann und das Beste, wie man es hautnah miterlebt und ja, kann es einfach nur empfehlen und wie gesagt, für mich eine der zwei Monaten, die schönsten überhaupt waren und ich würde es nie ungeschehen machen, sondern im Gegenteil, ich würde gerne nochmal auf Play drücken und die Zeit mitnehmen, weil man natürlich auch wahnsinnig schöne ja, Momente hatte, super tolle Leute kennengelernt hat und ja, das ist einfach nur eine ganz, ganz große Empfehlung meinerseits. Ich glaube, damit bin ich am Ende angekommen erstmal mit der Ausbildung. Wie ging es weiter für mich? Wie gesagt, erzähle gerne noch mal eine andere Folge darüber. Die zwei Monate waren für mich zu Ende. Wir waren in drei Camps in Südafrika unterwegs, haben verschiedenste Landschaften, Vegetation, Tierwelten kennengelernt, was super schön ist, sind sehr eng als Truppe zusammengewachsen und das war natürlich echt schwer, nach zwei Monaten Tschüss zu sagen. Man wächst in zwei Monaten sehr eng zusammen und danach ging es für mich nach Simbabwe damals, um dort als Tourguide zu arbeiten und erstmal rauszufinden, ob das was ist. Das heißt, ich habe ein Stück in dem Job gearbeitet, habe auch das dieses Jahr nochmal gemacht, in der Nähe vom Krüger Nationalpark und hätte tatsächlich eher im April damit angefangen, das längerfristig zu machen und hatte da zwei Optionen, die ich hätte machen können. Das heißt, einmal in der Nähe vom Krüger als Guide zu arbeiten. Habe das ausprobiert und auch Probe gearbeitet. War ein mega süßes kleines Camp. Eine tolle Familie, die es geführt hat, und es hat echt viel, viel Spaß gemacht. War sehr persönlich. Ich hatte tolle Gäste und schöne Erlebnisse. Das Gleiche ist in Simbabwe als Tourguide. Das heißt, du bist jetzt nicht nur auf Game Drive, sondern begleitest die Tour quer, wenn sie durchs Land reist. Und auch das eine super Erfahrung. Ich durfte dort eine Gruppe mit begleiten. Ja, es ist einfach das, was die Gäste zurückgeben, wenn sie glücklich und happy sind und wenn sie Momente haben, die sie vorher noch nie erlebt haben. Das ist unbezahlbar. Und man selber erlebt natürlich wahnsinnig viel. Ja? Also wer kann denn sagen, dass sein Job darin besteht, draußen in der Natur zu sein, Tiere zu beobachten, Länder kennenzulernen. Also super schön. Ja, für mich kam dann, wie für viele natürlich, jeder in einer anderen Situation, aber Corona, und damit konnte der Job, der im April begonnen hätte, nicht beginnen. Und ich bin zurück nach Deutschland und habe mich jetzt hier erstmal wieder, ich sag mal, eingelebt, arbeite jetzt hier in einem Job und werde sehen, wie sich alle Dinge weiterentwickeln. Ich frage ja oft alle anderen, was ist der 5-Jahres-Plan? Müsste ich darauf antworten, könnte ich ihn selber nicht beantworten, weil ich habe ihn nicht. Es hat mir aber auch die Entscheidung im letzten Jahr gezeigt, dass Pläne manchmal über Bord geworfen werden, dass manche Situationen ja ein ungeahntes Handeln mit sich bringen. Und man wird es, glaube ich, sehen. So, Afrika ist für mich immer ein Teil, deswegen mache ich auch diesen Podcast. Ich liebe es, da zu sein, und ich werde da definitiv auch wieder sein, sei es für einen Urlaub, sei es für einen längeren Urlaub. Das ist alles, ja, steht in den Sternen und wird, glaube ich, auch das mit sich bringen, wie sich das hier alles noch entwickelt. Das kann gerade keiner abschätzen, und von daher, ja, ist es, glaube ich, auch noch nicht so der richtige Moment, Pläne zu machen. Ich werde es sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, und wie gesagt, es wird immer ein Teil bleiben, ob ich da nochmal richtig drin arbeite oder das urlaubsbedingt nutze, das wird die Zeit mit sich bringen. Auf jeden Fall war es eine super Erfahrung, und ich erzähle, wenn ihr Lust drauf habt, sehr, sehr gerne noch von meinem Trails Guide, der ja zum Fokus hat, nur zu Fuß draußen zu sein. Du hast dann nochmal, du lernst nochmal wesentlich mehr über gefährliche Tiere, über gefährliche Situationen, wie du dich diesen Tieren zu Fuß näherst. Du lernst schießen, also jede Menge anderen Stoff. auch super spannend gewesen, aber das wollte ich jetzt nicht in der Folge machen. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß. Ich konnte viele Fragen klären. Ihr habt Bock, das auch zu machen. Also die überlegen, macht es. kommt gerne auf mich zu, schreibt mich irgendwie an, wenn ihr noch was anderes wissen wollt. Gerne, weil ich weiß, damit gehen viele Fragen einher, und auch ich habe sie damals gestellt, und es ist immer schön, man hat irgendwie jemanden, der die Erfahrung schon gemacht hat. Also ja, scheut euch nicht, fragt mich einfach, ich antworte gern. Und damit verabschiede ich mich zu meiner Field Guide Ausbildung. Mir hat super viel Spaß gemacht, doch echt eine ganze Menge zu reden, wie ich feststelle. Ja, und ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, es hat Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, bis zum Ende durchgehört, und wünsche euch alles Liebe erst einmal. Bis dahin, euer Bush Baby. Ciao, ciao.